Willkommen zu einer Sonderausgabe von Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Mein Name ist Harald Asel. Längst hat sich der Spruch Männer machen Geschichte überholt, nicht nur, weil er nicht gegendert ist. Strukturen, Zufälle, gesellschaftliche Konstellationen, sie alle sind mitunter wirkmächtiger als das, was ein Einzelner tut. Und doch fragen wir in politischen Krisen immer wieder, wie wichtig ist eine starke politische Persönlichkeit, wie wichtig ist dabei ihr Charisma. Das wollen wir heute an einem konkreten Beispiel besprechen. Es geht um Gustav Stresemann. Er war Reichskanzler in einer sehr fragilen Zeit während der Hyperinflation 1923. Nach 3 Monaten zwar gestürzt, aber anschließend als Außenminister das Gesicht eines veränderten Deutschlands. Eines Deutschlands, das die Wiedereingliederung in den Europäischen Nationenverbund nach der Niederlage des Ersten Weltkrieges erreichte. Der plötzliche Tod Stresemanns 1929 signalisiert das Ende der Stabilität in der Weimarer Republik. Wir unterhalten uns jetzt über Gustav Stresemann mit Andreas Rödder. Der Professor für neueste Geschichte an der Universität Mainz ist einer der Präsidenten der Stresemann-Gesellschaft. Ihn habe ich zunächst gefragt, wie zufällig war diese Karriere? War es denn eine Überraschung, dass Stresemann überhaupt Kanzler wurde?
Das kommt ganz drauf an, von welchem Zeitpunkt aus gesehen das überraschend oder nicht überraschend war. Vom November 1918 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs aus gesehen, war das sehr überraschend, weil Stresemann zu der Zeit ziemlich im politischen Abseits gelandet war. Von der Perspektive des Juli 1923 aus oder auch des August, des 12. August, war das gar nicht mehr so überraschend, weil am Ende im August 1923 tatsächlich alles auf Gustav Stresemann zulief. Er galt als die letzte Führungsreserve. Und auch damals war es schon so, dass das Land keineswegs gesegnet war mit einer unüberschaubaren Fülle an großen politischen Führungspersönlichkeiten. Stresemann war im Grunde die letzte Hoffnung, die übrig blieb.
Also es gab nicht viel Auswahl, aber was macht ihn dann zum idealen Kandidaten für die ganz unterschiedlichen politischen Richtungen von der SPD bis zur DVP?
In gewisser Weise zunächst einmal der Mangel an Alternativen und ein gewisser Zustand der Verzweiflung. Es hatte einen Kanzler aus der Zentrumspartei gegeben, es hatte den Experten gegeben, das haben wir ja immer mal wieder, dass man sagt, es müssten doch Experten und nicht Parteipolitiker ran. Wilhelm Kuno hatte aber nicht geliefert, nicht liefern können als Reichskanzler. Das heißt, Der Zentrumspartei war einstweilen draußen, die SPD im Moment nicht in der Lage, den Kanzler zu stellen. Und dann war Stresemann als Vorsitzender der rechtsliberalen Partei zugleich das Scharnier hin zur politischen Rechten mit der Hoffnung, dass man die politische Rechte irgendwie anbinden oder mitnehmen kann. Und insofern war Stresemann im Grunde der übrig gebliebene Kompromisskandidat.
Und auf der anderen Seite, die Kommunisten hatten die Kuno-Streiks durchgeführt. Es gibt Umsturzpläne. Dadurch wird Kuno auch zum Rücktritt gezwungen. Die SPD entscheidet sich dann für eine Regierung mit Stresemann. Könnte man sogar sagen, Stresemann und die Ernennung zum Kanzler ist indirekt den Kommunisten zu verdanken und der Angst vor links?
Ja, in einer gewissen Weise ist das so. Die Angst vor links darf man nicht unterschätzen. Die ist in weiten Teilen, insbesondere des bürgerlichen Deutschlands, größer als die Angst vor rechts. Aber genau das ist die Zwangslage und das kommt uns ja manchmal irgendwie beängstigend aktuell vor. Aber genau das ist die Zwangslage der Republikaner zwischen den Extremen in einer Situation im August 1923, wo es im Deutschen Reich an allen Ecken und Enden brennt.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir haben jetzt gehört, es ist vielleicht die letzte Rettung als ein möglicher Kanzler. Aber wie stark war eigentlich seine Stellung innerhalb der Deutschen Volkspartei?
Stresemann ist nie wirklich unumstritten gewesen. Und wenn er es innerhalb der Deutschen Volkspartei war, dann vielleicht in den großen Erfolgsjahren 1925 bis 1928. Davor aber war das keineswegs der Fall. Stresemann war innerhalb der deutschen Politik nach 1918 umstritten und er war innerhalb der Deutschen Volkspartei umstritten. Und da gab es durchaus gewichtige Stimmen, die die Deutsche Volkspartei zu einem sehr viel stärker wirtschafts- und industriepolitischen Kurs, also im Sinne von wirtschaftspolitischem Lobbyismus, drängen wollten. Und da war Stresemann keineswegs der optimale Kandidat. Im Gegenteil, dieser hart wirtschaftsliberale Flügel der Deutschen Volkspartei hatte mit Stresemann nicht sehr viel am Hut und hätte kein Problem gehabt, ihn loszuwerden.
Spielt da vielleicht auch die Herkunft Stresemanns eine Rolle, also außerhalb der klassischen Eliten, ein Sohn eines Berliner Gastwirts, der als erster dann aufs Gymnasium geht?
Ja, natürlich, denn wer sind die großen Kräfte, die auf der politischen Rechten innerhalb der Deutschen Volkspartei, also der rechtsliberalen Partei und der nationalkonservativen deutsch-nationalen Volkspartei den Ton angeben? Es sind die agrarischen Eliten und es sind die großindustriellen Eliten. Und zu keiner von beiden Gruppen gehört Stresemann, der aus dem kleinen Bürgertum kommt, als Sohn eines Gastwirts über Flaschenbierhandel in Berlin seine Doktorarbeit gemacht hat und der klassische Sozialaufsteiger ist. Zugleich ist Stresemann, und das macht ihn ja aus, von frühem an ein Anhänger von Friedrich Naumann gewesen und hat zwei Dinge miteinander verbunden, nämlich außenpolitischen Machtgedanken und innenpolitische Reformen. Er ist innenpolitisch immer ein Mann des Ausgleichs und auch des Kompromisses mit der Sozialdemokratie gewesen. Das macht ihn ja für die Sozialdemokratie so anschlussfähig. Das macht ihn auf der extremen politischen Rechten aber auch zu einer Zielfigur der Kritik.
Eine andere Kritik ist sicherlich auch, es gibt Anfeindungen gegen seine Frau Käthe, evangelisch getauft aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Wir sind ein Jahr nach dem Rathenau-Mord. Ja. Das spielt natürlich möglicherweise bei manchen in der Rechten auch eine Rolle.
Klar, also Stresemanns Frau jüdischer Herkunft gibt eine Zielscheibe für Antisemitismus im Deutschen Reich ab. Und insofern ist auch da Stresemann ein Vertreter der Republik in dem Sinne, dass er ein Mann der gemäßigten Kräfte ist und auch jemand, obwohl er im Ersten Weltkrieg extreme Positionen eines Siegfriedens, eines Annexionsfriedens von militärischer Machtpolitik, ja militärischer Aggression vertreten hat, ist aber Stresemann immer jemand gewesen und ich würde sagen, das zeichnet ihn aus, der bereit war, Dinge einzusehen, Dinge zu lernen und politische Positionen zu revidieren. Er ist derjenige, der sich im Grunde dem Kanzler Josef Wirth anschließt, der nach dem Rathenau-Mord sagt, der Feind steht rechts. Und er sagt, diese Gefahr haben wir unterschätzt. Genauso ist er jemand, der 1923 sagt, wir erkennen erst jetzt, was der verlorene Krieg für Deutschland bedeutet. Und er ist kein Sturkopf, der bei einer einmal bezogenen Position bleibt, sondern er ist revisionsbereit. Und das macht, glaube ich, in ganz erheblichem Maße die politische Persönlichkeit von Gustav Stresemann aus.
Wie sehr spiegeln sich darin auch die Positionen, die Diskussionen innerhalb des deutschen Liberalismus wider? Denn wenn Sie sagen, er hat sich da sehr verändert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte vor 1914, nach 1918, das ist ja ein Lernweg, den vielleicht nicht jeder geht.
Nein, auf gar keinen Fall. Der deutsche Liberalismus hat ja eine ganz problematische Geschichte seit 1866 und 67, seit der Spaltung des Liberalismus über der Politik Bismarcks, als die einen sagen, na, der erfolgreiche preußische Krieg führt uns dazu, dass wir Frieden mit Bismarck machen, auch wenn wir seine Verfassungspolitik strikt ablehnen, während die anderen sagen, Verfassungspolitik kann man nicht durch militärische Siege überwinden. Auch nach dem Ersten Weltkrieg kriegt der deutsche Liberalismus, das hängt nicht zuletzt mit der Position, mit der Person von Gustav Stresemann zusammen, der da aber jemand gewesen wäre, der den Liberalismus gerne zusammengeführt hätte. Das wollten aber die Linksliberalen nicht. Aber noch einmal, was Stresemann bei allen Revisionen und Wandlungen seiner politischen Auffassung ausmacht, das ist diese Verbindung von nationalem Machtstaatsgedanken und innerer Reformbereitschaft. Das ist im Grunde ein früher Vertreter gewesen dessen, was wir hinterher in der Bundesrepublik die Tarifpartnerschaft genannt haben. Stresemann ist sozial gesehen ein Mann des Ausgleichs und kein Scharfmacher der scharf gegeneinander gestellten ökonomischen Interessen und Parteien.
Schauen wir uns die Situation im August 1923 genauer an. Noch immer wird im Ruhrgebiet gegen die französische Besatzung das Konzept passiver Widerstand durchgehalten. Stresemann wird bald darauf einen Kurswechsel vornehmen, verbunden mit einer Annäherung an Frankreich. Sie nennen dies bedingungslose Kapitulation. Wie viel Stärke, wie viel Einsicht in Schwäche steckt in diesem Kurswechsel?
Ja, die Einsicht in die Schwäche, in die Aussichtslosigkeit. Und das ist nicht nur Stresemann sehr, sehr schwer gefallen. Das Deutsche Reich kapituliert im September 1923 zum zweiten Mal innerhalb von 5 Jahren nach dem November 1918. Sie müssen sich ja vorstellen, im Januar 1923 marschieren französische und belgische Truppen im Ruhrgebiet ein. Und die Deutschen reagieren darauf mit dem passiven Widerstand. Das heißt, sie stellen dort die Arbeit, insbesondere die Arbeit für die Franzosen ein. Das hat einen enormen Preis, weil die Inflation, die schon unmittelbar nach dem Weltkrieg als Folge des Weltkriegs in Deutschland stark angestiegen war, jetzt dadurch in eine Hyperinflation umschlägt. Und wir kennen alle diese üblichen 3 Schritte, wenn du sagst, ein Kilo Brot kostete erst ein paar zigtausend Reichsmark und dann Millionen und dann Milliarden. Was also heißt, das Geld war nichts mehr wert. Damit kommt natürlich der ganze Wirtschaftskreislauf zum Erliegen. Und insofern stand das Deutsche Reich vor dem finanziellen und wirtschaftlichen Kollaps. Und zugleich sind die Franzosen im Ruhrgebiet, besetzen das industrielle Herzland des Deutschen Reiches. Und das hat natürlich nicht nur wirtschaftliche, sondern auch massive politische, außenpolitische, territorialpolitische Dimensionen. Und die Franzosen lassen sich auf gar nichts ein, sondern nur auf die deutsche Einstellung des passiven Widerstandes, heißt die Kapitulation. Und für jemanden wie Stresemann, der am Gedanken des nationalen Machtstaats durchaus hing, war das ein ganz schwerer Gang nach Canossa, bei dem man hinterher sieht, dass es der große Wendepunkt war. Aber das hat man so erst hinterher gesehen.
Er war ja gleichzeitig Reichskanzler und Außenminister. Wie sehr hat er denn vorarbeiten können im Blick zum Beispiel auf die anderen Alliierten? Gab es Kontakte etwa mit den Briten?
Es gab Hoffnungen auf die Briten, aber die haben sich zerschlagen. Und das war nicht zuletzt im August, September für Stresemann die schmerzliche Erkenntnis, dass er auf die Briten in dieser Situation nicht zu zählen sein würde. Im Gegenteil ist Stresemann jemand, der sich im Ersten Weltkrieg auch in hohem Maße in eine ganz stark antibritische Haltung hineingesteigert hatte. Stresemann kommt als regelrechter Feind der Briten aus dem Ersten Weltkrieg heraus. Da ist erst einmal nicht viel und insofern bleibt im September 1923 eben nur, weil die Franzosen keinen Millimeter nachgeben, zu sagen, okay, dann müssen wir es eben aufgeben, denn alle anderen Möglichkeiten wären noch schlechter und würden zum endgültigen Kollaps des Reiches führen. Denn man muss sich klar machen, eines war aufgrund dieser Hyperinflation ganz entscheidend, nämlich die Währung zu reformieren. Die Währung konnte man aber nicht reformieren, solange ständig die Überbrückungs- und Unterstützungsgelder in das Ruhrgebiet gepumpt wurden, denen aber keinerlei Produktionsgüter gegenüberstanden. Und insofern wäre die Aufrechterhaltung des passiven Widerstandes und eine Währungsreform zusammen nicht möglich gewesen. Insofern war die Kapitulation des September die Vorbedingung für die Währungsreform des November.
Ein Gespräch mit dem Mainzer Historiker Andreas Röder über Gustav Stresemann, kurzzeitiger Reichskanzler 1923 und anschließend Außenminister. Ein Gespräch auch über Charisma in der Politik und die Rolle starker Politikerpersönlichkeiten. Etwas, das auch heute viel diskutiert und erwartet wird. Stresemanns Vorgänger, der parteilose Experte Wilhelm Kuno, wird meist als durch die Ereignisse Getriebener erinnert, nicht als Gestalter. Aber wie glücklich, wie glücklos agiert der nur 100 Tage als Kanzler regierende Stresemann im Tagesgeschäft?
Naja, schauen Sie mal, 103 Tage mit mindestens 5 lebensbedrohlichen Krisen. Das müssen Sie als Kanzler erstmal hinkriegen. Das müssen Sie als Kanzler erstmal vor der politischen Flinte haben. Und das ist nicht die Zeit, in der Sie die ganz großen strategischen Entscheidungen treffen, sondern natürlich war Stresemann eingetriebener durch den Ruhrkampf, durch die Hyperinflation, durch separatistische Bewegungen im Rheinland, durch den Ausnahmezustand und die rechtsextremen Umsturzbewegungen in Bayern und die kommunistischen Regierungsbeteiligungen in Thüringen und in Sachsen mit dem Hintergrund des Versuchs, hier eine kommunistische Revolution in Deutschland zu entfesseln. Also, das sind natürlich 5 lebensbedrohliche Krisen gewesen und Stresemann hat nur reagieren können, aber Auch im Reagieren hat er eines gekonnt und ich glaube, das ist es, was am Ende wirklich Staatskunst auszeichnet, nämlich Prioritäten setzen. Und er hat erkannt, dass ohne die Währungsreform alles andere nichts ist. Und insofern hat er am Ende die Währungsreform priorisiert gegenüber der Aufrechterhaltung des passiven Widerstandes. Und das hat sich dann in der Tat geradezu als Zaubermittel erwiesen, um das Deutsche Reich aus dieser lebensbedrohlichen Existenzkrise herauszuführen.
Nun haben Sie das eben schon angesprochen, die Situation in Sachsen-Thüringen einerseits, in Bayern andererseits. Er ordnet die Reichsexekution, also die Absetzung einer Landesregierung an. Beim Abfall Bayerns, habe ich den Eindruck, wird nicht mit gleicher Härte begegnet, obwohl, Sie haben doch gesagt, auch er sieht, der Feind steht rechts. Und es war im Laufe des Jahres 23 ja nicht die Frage, ob ein rechter Putsch kommt, sondern von wem der verschiedenen Gruppen, die da agieren. Wie erklärt sich diese möglicherweise Ungewichtigkeit?
Durch zwei Faktoren. Auf der einen Seite ist die Sozialdemokratie, was das Eindämmen bzw. die Reichsexekution in Sachsen und Thüringen angeht, ist die Sozialdemokratie wesentlich unterstützungsbereiter gegenüber Stresemann gewesen, als es die politische Rechte im Hinblick auf Bayern gewesen ist. Und zweitens stehen in Bayern die bewaffneten Kräfte im Hintergrund und die Frage nach der Reichswehr. Insofern war es für Stresemann war es für Berlin leichter, die Reichsexekution gegen Sachsen und Thüringen durchzusetzen, als in Bayern wirklich in die harte Konfrontation zu gehen. Natürlich können Sie sagen, dass da unterschiedliche Maße angelegt worden sind, aber es war eben auch unterschiedlich schwer durchzusetzen. Und insofern hat auch Stresemann diese Situation in Bayern in einem gewissen Schwebezustand belassen und dann das Glück gehabt, dass es am 9. November beim Hitlerputsch dann tatsächlich dazu gekommen ist, dass die bewaffneten Kräfte den Putsch niedergeschlagen haben und der Spuk auf diese Art und Weise vorbei war. Aber ich würde schon sagen, es sind diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die in der Krisensituation dazu geführt haben, hier tatsächlich zweierlei unterschiedliches Maß nach links und nach rechts anzulegen.
Und wo hat er richtig geirrt?
Meinen Sie 1923 oder später?
Erstmal 1923 als Kanzler und dann vielleicht auch später als Außenminister.
Ich würde sagen, dass er sich 1923 eigentlich überhaupt nicht geirrt hat, sondern diese Priorität auf die Währungsreform zu setzen, das hat sich im Nachhinein als völlig richtig herausgestellt. Später als Außenminister ist sein Irrtum eigentlich tragisch, weil er 1926, als er mit dem französischen Außenminister Briand die Idee gehabt hat, dass man zu einer Generalbereinigung zwischen Deutschland und Frankreich kommen könnte, was übrigens einer der ganz großen Momente deutsch-französischer Beziehungen gewesen ist, leider Stresemann genau wie Briand sich der Illusion hingegeben haben, dass man das durchsetzen könnte und die Widerstände dagegen nicht hinreichend gesehen haben. Sie können sagen, der Irrtum Stresemanns war der, dass er am Ende zu optimistisch war. Aber genauso würde ich sagen, dass dieser grundständige Optimismus, den jemand wie Stresemann immer gehabt hat, dass der zugleich das Erfolgsgeheimnis des Politikers Gustav Stresemann gewesen ist.
Ein anderes Erfolgsgeheimnis, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist seine Rolle als Redner. Auch da unterscheidet er sich ja von anderen Politikern seiner Zeit.
Ja, er ist ein großartiger Redner, er ist ein gebildeter Redner. Stresemann hat ja unglaublich viel gelesen und viel zitiert. Seine Stimme war übrigens gar nicht sonderlich tauglich als Redner und ich weiß nicht, wie Stresemann im audiovisuellen Zeitalter gewirkt hätte, ob er diese Wirkung überhaupt hätte entfalten können. Aber in seiner Zeit galt Stresemann als einer der herausragenden Redner seiner Zeit. Und wenn Sie die Reden von Stresemann lesen, dann geht einem das oftmals bis heute nahe.
Welche Rolle spielt eigentlich die Erinnerung an Gustav Stresemann in der weiteren deutschen Demokratiegeschichte? Wer nahm ihn in Anspruch, wer nimmt ihn in Anspruch, zu Recht, zu Unrecht?
Ja, das geht ja so ein bisschen hin und her. Eigentlich ist er natürlich so etwas wie der Stammvater der Liberalen im 20. Jahrhundert. Die sind aber immer auch mal wieder gefremdelt mit Stresemann. Das fängt bei Theodor Heuss an und das setzt sich immer wieder fort. Denen ist auch diese machtstaatliche, annexionistische, sehr nationalistische Orientierung Stresemanns im Ersten Weltkrieg ein Dorn im Auge. Genau das mag der Grund gewesen sein, warum Alexander Gauland der Meinung war, man müsse Stresemann als Stammvater für eine politische Stiftung der Alternative für Deutschland in Anspruch nehmen, wo sich dann wiederum die Liberalen aufgeregt haben und gesagt haben, so geht es ja nicht, ihr könnt ja nicht den liberalen Stresemann für die AfD beanspruchen. Ich würde auch sagen, der Nationalismus, den Stresemann im Ersten Weltkrieg an den Tag gelegt hat, ist ja nichts, was aus dem Rahmen der Zeit herausfallen würde, weder im deutschen noch im internationalen bzw. europäischen Vergleich. Das Entscheidende an Stresemann ist sehr viel mehr seine Tendenz gewesen, sich zu mäßigen in einer Zeit, wo alle anderen oder fast alle anderen sich radikalisieren. Seine Fähigkeit, Dinge einzusehen und seine Fähigkeit, daraus folgend Dinge zu verändern. Diese Revisionsbereitschaft der eigenen Positionen, das ist etwas politisch ganz Besonderes. Und das ist es, was Stresemann in Verbindung mit einem ganz starken Verantwortungsbewusstsein ausmacht. Ich habe auf einer Tagung die großartige Definition gehört, dass bedeutende Führung in der Ernsthaftigkeit gegenüber dem Amt und gegenüber der Aufgabe liegt, die über die kurzfristigen eigenen, auch persönlichen Interessen hinausgeht. Und wenn Sie diese Definition anlegen, dann trifft das für Stresemann in ganz besonderem Maße zu.
Da sind wir im Grunde genommen schon auch ein bisschen bei der Aufgabe der Stresemann-Gesellschaft, nämlich zu fragen, was hat dieser Mann, sein Beispiel, seine Politik für uns heute beizutragen? Welche seiner Fragen sind auch unsere Fragen?
Ich glaube vor allen Dingen die Bereitschaft, sich in die Schuhe des anderen zu stellen. Die Bereitschaft, die Perspektive der anderen einzunehmen. Schauen Sie mal auf die 20er Jahre. Und jetzt sage ich nochmal, das macht dann der, der im Ersten Weltkrieg ein harter Annexionist und Nationalist gewesen ist. Was machen die Franzosen, was machen die Deutschen in der Breite in den 20er Jahren? Die Franzosen halten die Deutschen für die kriegstreibenden Hunnen und die Deutschen halten die Franzosen für die rachelüsternen Unterdrücker und sehen im anderen immer nur das Erzübel des eigenen. Und was macht Stresemann? Er sieht in der französischen Politik eben nicht nur die antideutsche Unterdrückungsmaschinerie, sondern auch ein französisches Sicherheitsbedürfnis gegenüber einem Nachbarn, der aus französischer Perspektive unberechenbar und übermächtig ist. Und Stresemann zieht in sein Kalkül mit ein, wie die Franzosen die Deutschen sehen. Und Briand tut das auf seine Weise umgekehrt auch. Und wissen Sie, diese Fähigkeit, die Perspektive des anderen in das eigene Kalkül einzubeziehen, halte ich für den Schlüssel für eine wirklich strategisch umfassende und strategisch operierende Außenpolitik. Und diese Fähigkeit hat Stresemann gemacht. Und insofern ist es gar nicht das einzelne Thema, das ihn beschäftigen würde, sondern diese Art der Disposition, der außenpolitischen Haltung, die sie auf alle möglichen Themen anwenden können. Und man kommt in der internationalen Politik erheblich weiter, wenn man nicht nur von sich selbst ausdenkt, sondern die Perspektive der anderen in das eigene Kalkül mit einbezieht.
Also nicht nur wertegeleitete Außenpolitik, nicht nur nationale Interessen, sondern die miteinander in einen Zusammenhang zu bringen, der nach vorne weist.
Ich glaube, das ist die entscheidende Kunst von Außenpolitik, denn eine rein wertegeleitete Außenpolitik wird illusionär und führt in lauter Aporien und Verzwicktheiten. Eine rein wertegeleitete Außenpolitik führt in ein illusionäres Chaos, während eine rein interessengeleitete Politik in Zynismus führt. Und die große Kunst von Außenpolitik ist es, Werte und Interessen, Werte und Realpolitik zusammenzubringen. Insofern würde ich sagen, eine wertegeleitete Realpolitik, das ist der entscheidende Schlüssel für gelingende Außenpolitik. Und da hat uns Stresemann nach wie vor eine ganze Menge zu sagen. Nicht von seinen einzelnen konkreten Inhalten her, sondern von der grundsätzlichen Haltung als Außenpolitiker.
Der Mainzer Historiker Andreas Rödder, einer der beiden Präsidenten der Stresemann-Gesellschaft, über den Reichskanzler und Außenminister Gustav Stresemann. Wir führten das Gespräch im Rahmen unseres Podcastes Heute minus 100. Es geschah in Berlin, den wir in 12 Folgen 2023 realisieren konnten. Weiterhin nachzuhören in der ARD Audiothek und auf inforadio.de. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.